Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Das Denken hat keinen Endpunkt. Es ist eine Tätigkeit, die immer wieder von Neuem beginnt. Hannah Arendt.
Stell dir eine Nacht vor, lange bevor es Städte gab. Keine Straßenlaternen, kein Summen elektrischer Leitungen, kein leuchtender Horizont, nur Dunkelheit. Und darüber ein Himmel so klar, dass er beinahe bedrohlich wirkt. Ein Mensch steht dort, er weiß nichts von Galaxien, nichts von Gravitation, nichts von Lichtjahren. Aber er sieht die Sterne. Und er fragt. Nicht laut, nicht systematisch, aber unausweichlich. Was ist das? Woher kommt das? Und was hat das mit mir zu tun? In diesem Moment beginnt etwas, das wir später Philosophie nennen werden. Nicht als akademische Disziplin, nicht als System von Theorien, sondern als Erschütterung. Denn der Mensch ist vielleicht das einzige Wesen, das nicht nur lebt, sondern wissen will, warum es lebt, nicht nur handelt, sondern verstehen will, was sein Handeln bedeutet. Diese Unruhe ist älter als jede Schrift, sie ist älter als jede Religion und sie begleitet uns bis heute. Philosophie entsteht nicht aus Luxus, sie entsteht aus Krisen, wenn Ordnungen zerbrechen, wenn Gewissheiten bröckeln, wenn das Selbstverständliche fragwürdig wird. In stabilen Zeiten verwaltet man Überzeugungen, in unsicheren Zeiten beginnt man zu denken. Und immer wieder in der Geschichte geschieht genau das. Eine Welt zerfällt, eine neue entsteht und dazwischen steht der Mensch, ratlos, suchend, fragend. Philosophie ist die Sprache dieser Zwischenräume. Am Anfang waren Philosophie und Naturwissenschaft noch nicht getrennt. Wer über die Sterne nachdachte, dachte zugleich über Gut und Böse nach. Wer die Bewegung der Dinge untersuchte, fragte auch nach dem Sinn des Lebens. Es gab keine Fakultäten, keine methodische Trennung, keine saubere Grenzziehung zwischen Messung und Meditation. Das Denken war ein einziger Strom. Erst viel später sollten wir beginnen zu unterscheiden. Hier die Physik, dort die Ethik, hier die Mathematik, dort die Metaphysik. Aber ursprünglich war die Frage nach dem Aufbau der Welt untrennbar von der Frage nach dem Platz des Menschen in ihr. Die Geschichte der Philosophie ist deshalb keine lineare Fortschrittsgeschichte. Sie ist keine Kurve, die stetig nach oben zeigt. Sie gleicht eher einer Abfolge von Erschütterungen. Eine Epoche glaubt, die Wahrheit gefunden zu haben. Die nächste entdeckt ihren blinden Fleck. Ein System verspricht endgültige Ordnung. Ein anderes zeigt, dass Ordnung immer auch Ausschluss bedeutet. Philosophie widerspricht sich selbst und gerade darin bleibt sie lebendig. Während die Naturwissenschaften Theorien verfeinern, Formeln präzisieren und Technologien entwickeln, kehrt die Philosophie immer wieder zu denselben Fragen zurück. Was ist wirklich? Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Es sind einfache Fragen und doch sind sie unerschöpflich. Denn jede Antwort verändert die Welt und jede veränderte Welt stellt die Fragen neu. Vielleicht ist Philosophie weniger ein Gebäude als ein Gespräch über Jahrtausende hinweg, zwischen Menschen, die sich nie begegnet sind, aber an derselben Unruhe teilhaben. Ein Gespräch, das in Zeiten des Friedens leiser wird und in Zeiten der Krise lauter. Und wir leben ohne Zweifel in einer solchen Zeit. Die Naturwissenschaften haben uns eine Macht verliehen, von der frühere Generationen nur träumen konnten. Wir spalten Atome, wir verändern Gene, wir entwickeln künstliche Intelligenzen, die beginnen, unsere Sprache zu imitieren. Doch mit jeder neuen Fähigkeit wächst auch die Frage, nur weil wir etwas können, sollen wir es auch tun? Die Naturwissenschaft erklärt uns, wie etwas funktioniert, aber sie sagt uns nicht, wofür wir es einsetzen sollen. Hier beginnt wieder jene alte Unruhe. Vielleicht stehen wir heute in einer Situation, die der beschriebenen Sternennacht ähnelt. Wir wissen unendlich viel mehr und doch bleibt etwas gleich. Wir stehen unter einem Horizont, den wir nie vollständig begreifen werden. Und wir fragen, was ist der Mensch in einer Welt, die er technisch beherrscht, aber moralisch nicht vollständig durchdringen kann? Was bedeutet Freiheit in einer Zeit algorithmischer Vorhersagen? Was bedeutet Wahrheit in einer Welt konkurrierender Perspektiven? Diese Fragen sind nicht neu, aber sie kehren zurück, in immer neuer Gestalt. Die Geschichte der Philosophie ist daher nicht nur Geschichte von Theorien, sie ist Geschichte von Selbstverständigungen. Von Menschen, die versuchten zu verstehen, wer sie sind. Sie ist ein Archiv von Antworten und ein Archiv von Irrtümern. Ein Speicher gescheiterter Gewissheiten, mutiger Neubeginne und erschütterter Gewissheiten. In dieser Episode nehme ich euch mit auf eine Reise durch diese Erschütterungen, nicht als trockene Chronologie, sondern als lebendige Bewegung, als fortdauernden Dialog zwischen Mensch und Welt, zwischen Wissen und Sinn, zwischen Macht und Verantwortung. Denn vielleicht ist Philosophie letztlich nichts anderes als die Weigerung, sich mit bloßen Antworten zufrieden zu geben. Und solange diese Weigerung lebt, beginnt sie immer wieder von Neuem. Der folgende Essay wurde von mir inhaltlich erarbeitet und vorstrukturiert. Diese Skizze habe ich Josh nach Indien übermittelt und sie wurde von ihm abgesegnet. Ich hoffe, dass auch der ausformulierte Essay in seinem Sinne ist. Er beinhaltet wesentliche Strömungen der philosophischen Geschichte des Abendlandes und einiger berühmter Menschen, die in ihr gewirkt haben. Er gibt ein Bild, wie wir zu welcher Zeit sozial interagiert haben und was unsere Vorstellung der Welt über die Metaphysik hinaus geprägt hat. An welcher Stelle Disziplinen zusammengingen, sich trennten und unabhängig an Bedeutung gewonnen haben. Das alles in einer Episode zu fassen, kann nur in Auszügen gelingen, kann nur ein Abriss sein. Ziel ist daher nicht, ein umfassendes Verständnis der europäischen Philosophiegeschichte zu vermitteln. Idee ist aufzuzeigen, was dazu beigetragen hat, unser Weltbild und unsere Gesellschaft zu formen, welche universellen Fragen wir uns durch die Zeiten hindurch immer und immer wieder stellen und welche inspirierenden und bisweilen irritierenden Antworten wir zu unterschiedlichen Zeiten finden und gefunden haben. Der Text entstand mit Hilfe von KI, und wurde von mir lektoriert und sprachlich überarbeitet. Was bleibt, wenn Gewissheit schwindet? Eine Geschichte des abendländischen Denkens von der Strukturierung des Kosmos bis zur Unschärfe. Erstens, Antike. Ordnung suchen in einer sichtbaren Welt. Wenn wir die Antike betreten, betreten wir keine abstrakte Denklandschaft. Wir betreten Marktplätze, Gerichtsverhandlungen, Kriegsschiffe im Hafen, Tempel, in denen Opfer dargebracht werden und eine Gesellschaft mit klaren Grenzen. Die griechische Polis war ein politisches Experiment. Bürger durften sprechen, Bürger durften abstimmen, Bürger durften urteilen. Aber Bürger war nicht jeder. Frei, männlich, einheimisch. Das waren die Voraussetzungen. Frauen nahmen am öffentlichen Diskurs nicht teil. Sklaven arbeiteten im Hintergrund. Fremde lebten im selben Raum ohne politische Stimme. Die Freiheit des Denkens war real, aber sie war sozial verortet. Und doch entsteht genau hier ein Gedanke, der größer ist als sein Ursprung, dass sich Vernunft die Welt erschließen kann. Platon, Leitfigur der antiken Philosophie, erlebt die Hinrichtung seines Lehrers Sokrates. Eine demokratische Mehrheit entscheidet über Leben und Tod. Was, wenn die Menge irrt? Was, wenn Wahrheit nicht abstimmbar ist? Platons Antwort ist die Flucht nach oben, nicht aus Feigheit, sondern aus Misstrauen gegenüber wechselnden Meinungen. Er unterscheidet zwischen der sinnlich erfahrbaren Welt und der Welt der Ideen. Die sichtbare Welt ist wandelbar, die Ideen sind ewig. Das Gerechte existiert unabhängig von Gerichten, das Gute unabhängig von Zustimmung. Philosophie wird hier zur Suche nach einem Maßstab, der über politische Stimmungen hinausgeht. Doch wer erkennt diese Ideen? Nicht die Menge, nicht jeder. Platon entwirft das Bild des Philosophenkönigs, eines Herrschers, der Einsicht besitzt. Wissen legitimiert Führung. Die Wahrheit ist universal gedacht, ihr Zugang bleibt exklusiv. Platons bedeutendster Schüler und Begründer einer eigenen Denkschule war Aristoteles. Mehr und mehr distanziert dieser sich von Platons Ideenlehre und bleibt näher an der sichtbaren Welt. Er beobachtet, klassifiziert, beschreibt. Er entwickelt Logik als Werkzeug des klaren Denkens. Er untersucht Verfassungen verschiedener Städte. Für ihn liegt Ordnung nicht jenseits der Dinge, sondern in ihnen. Alles strebt einem Ziel zu. Die Natur ist nicht chaotisch, sondern teleologisch strukturiert. Auch der Mensch hat ein Telos, die Entfaltung seiner Vernunft. Das gute Leben ist das maßvolle Leben. Tugend liegt in der Mitte zwischen Extremen. Doch auch hier stellt sich eine stille Frage. Wer kann dieses gute Leben führen? Aristoteles spricht vom freien Bürger als Träger politischer Vernunft. Er akzeptiert die Existenz von Sklaverei als Teil der natürlichen Ordnung. Die kosmische Struktur spiegelt eine soziale Struktur. Und dennoch entsteht in seinem Denken eine Methode, die später die Naturwissenschaft prägen wird. Beobachten, ordnen, erklären. Die Welt ist verständlich und verstehen ist möglich. Als die Selbstständigkeit der Polis schwindet und große Reiche entstehen, verändert sich die Perspektive. Der Einzelne verliert unmittelbare politische Wirksamkeit. Die Frage verschiebt sich. Nicht mehr, wie gestalten wir die ideale Verfassung, sondern wie bleiben wir innerlich stabil in einer Welt, die sich unserer Kontrolle entzieht. Hier bietet die Stoa innere Freiheit. Seneca und Marc Aurel lebten im Zentrum römischer Macht. Sie kannten politischen Einfluss und politische Gefahr. Die Stoiker unterscheiden klar. Es gibt Dinge, die von uns abhängen und Dinge, die es nicht tun. Äußere Ereignisse sind unsicher, innere Haltung ist gestaltbar. Frei ist nicht, wer politisch herrscht, sondern wer sich nicht von äußeren Umständen beherrschen lässt. Das ist eine Verschiebung des Freiheitsbegriffs, doch auch hier bleibt eine Frage leise im Raum. Wer kann sich auf innere Selbstvervollkommnung konzentrieren? Wer verfügt über Bildung, Muße, philosophische Praxis? Gleichzeitig formuliert die Stoa eine kühne Idee. Alle Menschen sind Teil derselben Vernunft. Der Gedanke ist universal. Seine gesellschaftliche Einlösung bleibt begrenzt. Epikur gründet seinen Garten als Gegenwelt zur politischen Bühne. Nicht Macht, sondern Gelassenheit ist sein Ziel. Die Welt besteht aus Atomen. Die Götter greifen nicht in das menschliche Geschehen ein. Der Tod ist kein Zustand des Erlebens. Philosophie wird hier zur Therapie gegen Angst. Lust bedeutet nicht Exzess, sondern die Abwesenheit von Schmerz. Auch das ist eine Antwort auf Unsicherheit. Und auch hier gilt, der Rückzug aus öffentlicher Konkurrenz ist eine Option, aber nicht für jeden gleichermaßen erreichbar. Was die antiken Strömungen verbindet, ist die Überzeugung, dass die Welt eine erkennbare Ordnung besitzt. Kosmos bedeutet geordnetes Ganzes. Und diese Ordnung ist nicht nur physikalisch, sondern zugleich ethisch. Wer versteht, wie die Welt gebaut ist, versteht auch, wie er leben soll. Naturbeobachtung, Metaphysik und Lebenspraxis bilden noch eine Einheit. Es gibt keine Abgrenzung der Disziplinen, keine methodische Spaltung zwischen Naturwissenschaft und Philosophie. Erkennen heißt zugleich orientiert sein. Und doch bleibt eine leise Spannung bestehen. Die Begriffe sind groß. Sie sprechen vom Menschen, von Vernunft, von Tugend. Aber die konkrete Gesellschaft, in der sie entstehen, ist differenziert, hierarchisch, begrenzt. Nicht jeder darf sprechen, nicht jeder darf philosophieren, nicht jeder darf sich frei fühlen. Vielleicht liegt genau hier die produktive Ambivalenz der Antike. Sie denkt in universalen Kategorien innerhalb partikularer Strukturen. Sie formuliert Ideen, die größer sind als ihre soziale Wirklichkeit. Und diese Ideen werden weiterwandern. Sie werden von Religionen aufgenommen, von Revolutionären neu gelesen, von modernen Demokratien neu interpretiert. Die Antike endet nicht abrupt, aber ein grundlegender Perspektivwechsel steht bevor. Die Ordnung der Welt wird nicht länger primär im Kosmos selbst gesucht, sondern im Willen eines Schöpfers. Die Quelle der Wahrheit verschiebt sich. Und mit ihr verändert sich das Verhältnis zwischen Wissen, Glauben und Macht. Zweitens, Mittelalter. Wahrheit als Offenbarung. Als das weströmische Reich zerfällt, zerfällt nicht nur politische Ordnung. Auch geistige Selbstverständlichkeiten geraten ins Wanken. Städte schrumpfen, Bildungszentren verschwinden, Handelswege brechen ab. Und doch bleibt etwas und gewinnt an Kraft. Das Christentum. Was in der römischen Antike als verfolgte Bewegung begann, wird nun zur tragenden geistigen Struktur Europas. Mit ihm verschiebt sich die Quelle der Wahrheit. Nicht mehr der Kosmos selbst ist letzte Ordnung, nicht mehr die immanente Struktur der Natur, sondern ein personaler Gott. Die Welt ist nicht ewig, sie ist geschaffen. Und was geschaffen ist, verweist über sich hinaus. Augustinus von Hippo steht an der Schwelle zwischen Antike und Mittelalter. Gebildet in platonischer Philosophie sucht er Gewissheit nicht mehr im äußeren Kosmos, sondern im Inneren des Menschen. Geh nicht nach außen, schreibt er. Kehre in dich selbst zurück. Wahrheit ist Erleuchtung, nicht bloß Erkenntnisstruktur, sondern Beziehung zu Gott. Die platonische Idee einer höheren, unveränderlichen Wirklichkeit bleibt bestehen, aber sie ist nun im göttlichen Geist verankert. Die Quelle der Wahrheit ist personal und damit verschiebt sich auch die Frage nach Autorität. Das Mittelalter ist kein Zeitalter der Denkfeindlichkeit, es ist ein Zeitalter der Einbettung. Vernunft ist wertvoll, aber sie ist nicht autonom. Sie dient dem Verständnis dessen, was durch Offenbarung gegeben ist. Die Bibel wird Referenzpunkt, kirchliche Institutionen gewinnen Deutungshoheit. Die Frage lautet nun weniger, was ist wahr, sondern wie verstehen wir die geoffenbarte Wahrheit richtig? Wer darf auslegen? Wer entscheidet über Rechtgläubigkeit? Wer setzt die Grenzen des Denkbaren? Die Denkschule der Scholastik entsteht und hat den Anspruch, Glaube und Vernunft in Einklang zu bringen. Im Hochmittelalter entstehen Universitäten, Paris, Bologna, Oxford. Denken wird institutionalisiert. Und mit den arabischen Übersetzungen kehrt ein antiker Denker mit Macht zurück, Aristoteles. Seine Logik wird zum Werkzeug der Theologie. In der Scholastik, systematisiert etwa durch Thomas von Aquin, entsteht eine beeindruckende Synthese. Glaube und Vernunft widersprechen sich nicht, beide stammen von Gott. Die Vernunft kann Gottes Existenz argumentativ erschließen. Sie kann Natur ordnen, Moral begründen. Aber Offenbarung bleibt in bestimmten Punkten überlegen. Hier zeigt sich eine hohe intellektuelle Disziplin. Disputationen folgen klarer Struktur. These, Einwand, Antwort. Vernunft wird geschult innerhalb einer theologisch definierten Gesamtordnung. Diese Ordnung ist nicht nur geistig, sie ist sozial. Die mittelalterliche Gesellschaft ist gestuft, Klerus, Adel, Bauern. Jeder Stand besitzt definierte Aufgaben. Auch Bildung folgt dieser Struktur. Universitäten sind männliche Räume. Priesterämter sind Männern vorbehalten. Die Sprache der Gelehrten ist Latein. Nicht jeder liest. Nicht jeder argumentiert öffentlich. Nicht jeder bestimmt, was als Wahrheit gilt. Und auch das Geschlecht ist Teil dieser Ordnung. Die Rolle der Frau ist überwiegend auf Familie, Frömmigkeit und Haushalt bezogen. Öffentliche Lehre, Predigt, kirchliche Leitungsämter bleiben verschlossen. Theologisch besitzen Männer und Frauen gleichermaßen eine Seele, doch institutionelle Gleichheit folgt daraus nicht. Wer darf denken? Wer darf schreiben? Wer wird gehört? Meistens Männer. Und doch entstehen Zwischenräume. In Frauenklöstern erhalten manche Frauen Zugang zu Bildung. Sie lesen, schreiben, komponieren, heilen. Das Kloster ist ein paradoxes Gebilde. Rückzug aus der Welt und zugleich ein Ort geistiger Tätigkeit. Hier erscheint eine außergewöhnliche Gestalt, Hildegard von Bingen, Äbtissin, Visionärin, Naturkundlerin, Komponistin. Sie schreibt theologische Werke, naturkundliche Texte, liturgische Musik. Ihre Autorität gründet nicht in akademischem Amt, sie gründet in Vision. Gerade das ermöglicht ihr Wirken. Was als autonome philosophische Systematik vielleicht nicht akzeptiert worden wäre, wird als göttliche Inspiration gehört. Hildegard zeigt die Ambivalenz ihrer Zeit. Geistige Größe ist möglich, aber sie bewegt sich innerhalb einer vorgegebenen Ordnung. Im Naturverständnis liegt eine weitere Verschiebung. Für Aristoteles war die Welt ewig. Im Mittelalter ist sie geschaffen. Das entzaubert die Natur nicht, aber es relativiert sie. Sie ist Werk, nicht Gottheit. Und was Werk ist, kann untersucht werden. In der Vorstellung eines rationalen Schöpfers liegt ein Keim späterer Naturwissenschaft. Die Welt besitzt Gesetzmäßigkeit. Doch ihre letzte Bedeutung bleibt theologisch. Das Christentum formuliert einen universalen Anspruch. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Alle sind erlösungsfähig. Alle besitzen Würde. Diese Idee trägt ein enormes Potenzial, doch sie bleibt eingebettet in eine ständische, geschlechtlich strukturierte Gesellschaft. Geistige Gleichheit hebt soziale Hierarchie nicht automatisch auf. Hier entsteht eine leise, dauerhafte Spannung zwischen theologischer Universalität und gesellschaftlicher Differenz. Doch ist das Mittelalter keine in Dunkelheit verharrende Starre. Es ist eine Epoche hochentwickelter Systematik mit klarer Ordnung. Aber genau in dieser Ordnung wächst etwas. Je stärker die Vernunft argumentativ geschult wird, desto eigenständiger wird sie. Je präziser man unterscheidet, desto klarer treten Differenzen hervor. Noch bleibt alles eingebettet. Noch steht die Offenbarung über der autonomen Forschung. Aber die Frage beginnt sich zu regen, was, wenn die Welt aus sich selbst erklärbar ist? Die Antwort wird nicht sofort kommen, doch die Spaltung, die Spannung ist gesetzt. Drittens, frühe Neuzeit, der Mut zum Zweifel. Europa im 17. Jahrhundert. Religionskriege verwüsten den Kontinent, Katholiken gegen Protestanten, Brüder gegen Brüder. Der Dreißigjährige Krieg hinterlässt verbrannte Landschaften äußerlich wie innerlich. Gewissheiten sind erschüttert. Die Einheit der Kirche ist zerbrochen, Autoritäten widersprechen einander. Wenn selbst Glaubenswahrheiten umkämpft sind, worauf kann man sich noch verlassen? In dieser Situation entsteht eine neue Haltung, kein neues Dogma, kein neues System, sondern eine Methode des radikalen Anfangs, des Zweifels. René Descartes entscheidet sich für einen gedanklichen Extrempunkt. Wenn so vieles unsicher ist, dann beginne ich dort, wo nichts mehr bezweifelt werden kann. Er zweifelt an den Sinnen, er zweifelt an der Überlieferung, er zweifelt an der Theologie, er zweifelt sogar an der Mathematik. Und im radikalen Zweifel bleibt ein Rest. Ich zweifle. Also denke ich, also bin ich. Das Ich wird zum neuen Fundament, nicht mehr Offenbarung, nicht mehr kirchliche Autorität, nicht mehr Tradition, sondern das denkende Subjekt. Hier verschiebt sich die Achse der Philosophie. Gewissheit entsteht nicht mehr von oben, sondern von innen. Die Natur wird mathematisch. Während Descartes die Gewissheit im Denken sucht, verändert sich auch der Blick auf die Natur. Galileo Galilei richtet sein Fernrohr zum Himmel, er beobachtet Monde um Jupiter, er sieht Unregelmäßigkeit auf unserem Mond. Der Himmel ist nicht perfekt, er ist physikalisch. Die Erde ist nicht Mittelpunkt, sie bewegt sich. Natur wird nicht mehr symbolisch gedeutet, sondern gemessen. Das Buch der Natur, schreibt Galilei, ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Und dann folgt der große Systematiker, Isaac Newton. Mit seinen Bewegungsgesetzen und der Gravitation wird das Universum berechenbar. Nicht metaphorisch, nicht theologisch, sondern mathematisch präzise. Der Kosmos erscheint nun als Mechanismus, eine riesige Uhr. Und Gott, wenn er noch gedacht wird, wird zum Uhrmacher. Hier geschieht etwas Entscheidendes. Naturerklärung löst sich von theologischer Rahmung. Nicht, weil Gott ausdrücklich geleugnet wird, sondern weil man ihn zur Erklärung nicht mehr benötigt. Phänomene werden durch Gesetze erklärt, Bewegung durch Kräfte, Krankheit durch Ursachen. Die Frage lautet nicht mehr, was will Gott damit sagen, sondern welche Gesetzmäßigkeit wirkt hier? Das ist ein gewaltiger Perspektivwechsel. Mit dieser Verschiebung verändert sich auch die soziale Struktur des Wissens. Die neue Wissenschaft entsteht nicht nur in Klöstern, sondern in Akademien, in Korrespondenznetzwerken, in Druckschriften. Latein bleibt wichtig, aber die Volkssprachen gewinnen an Bedeutung. Dennoch bleibt Bildung zunächst privilegiert. Universitäten sind weiterhin männlich dominiert, gelehrte Netzwerke schließen viele aus. Frauen haben kaum institutionellen Zugang. Und doch beginnt sich etwas zu bewegen. Wenn Wahrheit nicht mehr primär Offenbarung ist, sondern Methode, dann wird sie prinzipiell zugänglich. Nicht durch Stand, nicht durch Weihe, sondern durch Denken. Das ist revolutionär. Noch nicht politisch verwirklicht, aber geistig angelegt. Die neue Naturwissenschaft bringt enorme Klarheit. Planetenbahnen lassen sich berechnen, Maschinen konstruieren, Navigation verbessern. Doch zugleich entsteht ein neues Problem. Wenn die Welt ein Mechanismus ist, was ist dann der Mensch? Ein Körper unter Körpern? Ein denkendes Tier? Ein Teil des Uhrwerks? Descartes trennt Geist und Materie radikal. Das denkende Ich hier, die ausgedehnte Materie dort. Diese Trennung wird die Moderne prägen und spalten. Und auch hier entsteht wieder Macht, nicht mehr primär kirchliche Autorität, sondern wissenschaftliche. Wer kann rechnen? Wer experimentiert? Wer publiziert? Wer hat Zugang zu Instrumenten? Wissen bleibt nicht herrschaftsfrei. Es verschiebt nur seine Zentren. Doch der entscheidende Unterschied ist, Autorität muss nun argumentiert werden. Nicht Berufung auf Offenbarung, sondern Beweis. Nicht Tradition, sondern Methode. Das Zeitalter der Moderne beginnt. Mit der frühen Neuzeit beginnt etwas, das bis heute anhält. Der Glaube an Fortschritt, die Idee kumulativer Erkenntnis, das Vertrauen in Rationalität. Die Naturwissenschaft wird zum Motor der Moderne. Und die Philosophie? Sie steht vor einer neuen Aufgabe. Nicht mehr nur Einbettung in Offenbarung, sondern Reflexion über Erkenntnis selbst. Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Diese Fragen werden das 18. Jahrhundert prägen. Dort wird aus methodischem Zweifel politische Autonomie. Viertens, Aufklärung. Der Mut, selbst zu denken. Das 18. Jahrhundert. Die wissenschaftliche Methode hat sich etabliert. Naturgesetze sind formulierbar. Der Himmel ist berechenbar. Doch nun richtet sich die Vernunft nicht mehr nur auf die Natur, sondern auf die Gesellschaft. Wenn Planeten nicht aus göttlicher Laune kreisen, sondern nach Gesetz, warum sollten politische Ordnungen göttlich gesetzt und unveränderlich sein? Wenn Denken Methode ist, warum sollte Autorität unantastbar sein? Hier beginnt die Aufklärung. Sapere aude. Immanuel Kant fasst sie in einen berühmten Satz. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Denn dieser Satz richtet sich gegen Bevormundung, gegen Vormundschaft durch Kirche, gegen politische Absolutheit, gegen intellektuelle Trägheit. Unmündigkeit, so Kant, ist nicht bloß Zustand, sie ist selbst verschuldet. Aufklärung ist der Ausgang aus dieser Unmündigkeit. Hier wird die Frage, wer darf denken, radikalisiert. Nicht nur Gelehrter, nicht nur Kleriker, nicht nur Adel, prinzipiell jeder Mensch. Öffentlichkeit entsteht. Die Aufklärung ist nicht nur eine Idee, sie ist ein sozialer Raum. Salons, Lesegesellschaften, Zeitungen, Enzyklopädien. Wissen zirkuliert, Debatten entstehen, Argumente werden öffentlich. Die Wahrheit wird nicht mehr nur gelehrt, sie wird diskutiert. Autorität verschiebt sich erneut. Nicht mehr Stand, nicht mehr Weihe, nicht mehr bloße Expertise, sondern argumentative Überzeugungskraft im öffentlichen Raum. Kants Philosophie vollzieht eine doppelte Bewegung. Er akzeptiert die Naturwissenschaft, Newton ist für ihn kein Gegner, sondern Maßstab. Aber er fragt, wie ist Erkenntnis überhaupt möglich? Er zeigt, dass Erfahrung nicht chaotisch ist, sondern durch Strukturen unseres Verstandes geordnet wird. Raum und Zeit sind keine Dinge im Außen, sie sind Formen unserer Anschauung. Damit wird die Vernunft selbst zur Bedingung von Welt. Und moralisch geht er noch weiter. Nicht Gott, nicht Tradition, nicht Nutzen, sondern die autonome Vernunft gibt sich selbst das Gesetz, der kategorische Imperativ. Handle so, dass deine Maxime allgemeines Gesetz werden könnte. Hier erscheint ein neuer Begriff von Freiheit. Nicht Einordnung in eine vorgegebene Ordnung, nicht bloß innere Gelassenheit wie in der Stoa, sondern Selbstgesetzgebung. Die Aufklärung formuliert universale Ansprüche, Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte. Politisch manifestiert sich das in Revolutionen, in Amerika, in Frankreich. Der Mensch wird Bürger. Und doch bleibt auch hier die Ambivalenz. Nicht alle profitieren gleichermaßen. Frauen fordern Teilhabe, werden aber oft ausgeschlossen. Dennoch treten Stimmen hervor, die die Logik der Aufklärung weiterdenken. Olympe de Gouges schreibt 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Wenn Freiheit universal ist, dann ohne Ausnahme. Sie wird hingerichtet. Die Aufklärung trägt ein Versprechen, das größer ist als ihre unmittelbare Praxis. Mit der Aufklärung entsteht ein neues Selbstverständnis. Der Mensch ist autonom, er ist vernünftig, er ist selbstverantwortlich. Doch zugleich wächst eine neue Unsicherheit. Wenn keine äußere Autorität mehr letzte Instanz ist, wer garantiert Sinn? Wenn Tradition nicht bindet, was hält Gesellschaft zusammen? Die Vernunft wird Gesetzgeberin, aber sie muss nun auch tragen, was zuvor Religion trug. Während Technik und Physik Fortschritte machen, entsteht die Hoffnung, dass auch Moral rational organisierbar sei. Gesellschaft als Projekt, Fortschritt als Programm. Doch genau hier beginnt eine leise Überforderung. Kann Vernunft allein Gemeinschaft stiften, Werte begründen, Leid verhindern? Diese Fragen werden im 19. Jahrhundert lauter. Die Moderne wird selbst zum Problem. Und die Philosophie beginnt nicht nur Autorität zu kritisieren, sondern die Vernunft selbst. Fünftens. 19. Jahrhundert. Fortschritt, Widerspruch und die Erschütterung des Subjekts. Das 19. Jahrhundert beginnt im Zeichen der Hoffnung. Freiheit ist erklärt, Menschenrechte sind formuliert. Die Vernunft hat sich aus kirchlicher Bevormundung gelöst. Doch während in Europa von Gleichheit gesprochen wird, arbeiten auf Plantagen weiterhin versklavte Menschen. Die Idee ist universal, die Wirklichkeit nicht. In Preußen wird die Leibeigenschaft 1794 verboten. Die Frankfurter Nationalversammlung 1848 verabschiedet die Grundrechte des deutschen Volkes und schafft auch formal die Sklaverei ab. Großbritannien verbietet 1807 den Sklavenhandel, 1833 die Sklaverei im Empire. Frankreich folgt 1848. In den Vereinigten Staaten endet sie erst 1865 nach einem blutigen Bürgerkrieg, Brasilien sogar erst 1888. Moderne Formen der Sklaverei finden sich in diktatorischen Regimen. Beispielhaft ist die Zwangsarbeit zu Zeiten des NS-Regimes zu erwähnen. Bis heute gibt es Staaten, in denen Kinderarbeit geduldet wird. Und die Frage, welche Form von Bezahlung es braucht, um gemessen am Status quo einer Gesellschaft frei im Sinne von Teilhabe zu sein, sei hier nur gestellt. Freiheit wird proklamiert, aber sie muss erkämpft werden und sie wird selektiv gewährt. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert dieser Spannung. Georg Wilhelm Friedrich Hegel denkt die Moderne als Prozess. Für ihn ist Geschichte nicht Zufall, sie ist Bewegung des Geistes. Freiheit verwirklicht sich nicht abrupt, sondern dialektisch. Konflikt ist kein Scheitern, er ist notwendiger Schritt. Doch Hegels Optimismus ist anspruchsvoll. Er verlangt Vertrauen, dass sich Vernunft letztlich durchsetzt. Die Wirklichkeit des Jahrhunderts wird dieses Vertrauen prüfen. Der materiellen Realität widmet sich ein gewichtiger Denker. Karl Marx sieht in der Industrialisierung keine bloße Fortschrittsgeschichte. Fabriken entstehen, Städte wachsen, Arbeiter leben unter prekären Bedingungen. Freiheit im politischen Sinn bedeutet nicht automatisch ökonomische Selbstbestimmung. Marx analysiert Klassenverhältnisse, er spricht von Entfremdung, von struktureller Abhängigkeit. Hier wird ein neues Machtfeld sichtbar, nicht nur durch Kirche oder Staat, sondern jetzt vornehmlich durch das Kapital. Die Aufklärung hatte die Autorität der Tradition gebrochen. Marx zeigt, dass ökonomische Strukturen neue Abhängigkeiten schaffen. Friedrich Nietzsche radikalisiert die Krise. Gott ist tot, lässt er Zarathustra sagen. Nicht als Triumph, sondern als Diagnose eines kulturellen Zustands. Die metaphysische Fundierung der Moral ist erodiert. Doch ihre Begriffe wirken weiter. Gleichheit, Mitleid, Wahrheit. Nietzsche fragt, sind diese Werte Ausdruck von Stärke oder von Schwäche? Er misstraut der Vernunft, wenn sie sich als neutral versteht. Er misstraut der Moral, wenn sie sich als universal ausgibt. Das aufklärerische Selbstbewusstsein bekommt Risse. Und eine weitere Erschütterung tritt hinzu. Sigmund Freud öffnet eine neue Dimension. Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Bewusstsein ist nur eine dünne Schicht. Darunter wirken Triebe, Verdrängungen, unbewusste Konflikte. Das autonome Subjekt der Aufklärung verliert seine Transparenz. Freiheit bleibt möglich, aber sie ist komplizierter. Nicht nur äußere Herrschaft, auch innere Dynamiken bestimmen das Handeln. Mit Freud wird die Kritik nach innen verlegt. Technisch beschleunigt sich das Jahrhundert enorm. Eisenbahn, Elektrizität, Chemie, Industrie. Naturwissenschaften entfalten produktive Macht. Doch gleichzeitig wachsen soziale Ungleichheiten, nationale Spannungen, ideologische Bewegungen. Die Vernunft organisiert Produktion, aber auch Krieg. Sie plant Fabriken, aber auch Schlachtfelder. Im 19. Jahrhundert kulminieren mehrere Entwicklungen. Geschichte wird rational gedeutet, Ökonomie wird als Machtstruktur erkannt, Moral wird genealogisch hinterfragt, das Subjekt wird psychologisch relativiert, Freiheit wird politisch proklamiert, aber ungleich verwirklicht. Die Moderne verliert ihre Unschuld. Der Fortschrittsglaube bleibt, doch er wird brüchig. Und genau an diesem Punkt beginnt das 20. Jahrhundert. Ein Jahrhundert, in dem technische Rationalität und moralische Katastrophe nebeneinander stehen werden. Sechstens, 20. Jahrhundert, Freiheit, Verantwortung und die Frage nach dem Subjekt. Das 20. Jahrhundert beginnt mit technischem Optimismus und endet mit existenzieller Ernüchterung. Zwischen diesen Polen liegt eine Erfahrung, die das Vertrauen in den Fortschritt nachhaltig erschüttert. Zwei Weltkriege, totalitäre Systeme, industriell organisierter Massenmord. Die Vernunft, die die Natur beherrschen lernte, hat gelernt, Menschen zu verwalten. Und doch wird inmitten dieser Katastrophen die Frage nach Freiheit neu gestellt. Jean-Paul Sartre formuliert den existenzialistischen Kern. Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Es gibt keine vorgegebene Essenz, keinen göttlichen Plan, keine ontologische Sicherung. Der Mensch existiert und muss sich entwerfen. Diese Freiheit ist radikal, aber sie ist schwer. Sie bedeutet Verantwortung ohne Ausflucht. Kein Schicksal, kein göttlicher Wille, keine Tradition als letzte Instanz. Doch weiter zeigt sich eine Leerstelle. Wenn der Mensch frei ist, wer ist dieser Mensch? Simone de Beauvoir stellt 1949 eine fundamentale Frage. Warum wird die Frau nicht als autonomes Subjekt gedacht, sondern als das andere Geschlecht? Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Mit diesem Satz verschiebt sie die Perspektive. Geschlecht ist nicht nur Natur, es ist gesellschaftliche Zuschreibung. Strukturen, Erwartungen, Rollenbilder formen Identität. Damit erweitert sich die Kritik der Moderne. Nicht nur ökonomische Machtverhältnisse sind wirksam, nicht nur ideologische Systeme, auch symbolische Ordnungen. Wer gilt als Subjekt? Wer als Norm? Wer als Abweichung? Das Projekt der Freiheit war nie geschlechtsneutral. Es war historisch männlich geprägt. Mit de Beauvoir beginnt eine systematische philosophische Reflexion über diese Asymmetrie. Die Geschichte der Emanzipation wird vertieft. Weiter gerät Vernunft unter Verdacht. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno analysieren die Dialektik der Aufklärung. Rationalität ist nicht per se befreiend. Sie kann sich verengen, instrumentell werden, zweckrational. Sie fragt dann nicht mehr, was ist gerecht, sondern was funktioniert. Diese Reduktion macht Herrschaft effizient. Die Katastrophen des Jahrhunderts sind keine Rückfälle ins Irrationale, sie sind organisiert. Hier verliert die Moderne ihre Unschuld endgültig. Jürgen Habermas versucht, das Projekt der Vernunft zu retten, nicht durch Rückzug, sondern durch Differenzierung. Nicht instrumentelle, sondern kommunikative Rationalität. Wahrheit entsteht im Diskurs, im argumentativen Austausch unter Gleichen. Nicht Macht soll entscheiden, sondern das bessere Argument. Hier lebt der aufklärerische Impuls fort, aber er ist verletzlich geworden. Parallel dazu wirkt weiter, was Sigmund Freud begonnen hat. Das Subjekt ist nicht transparent, es ist geprägt von unbewussten Dynamiken, von inneren Konflikten, von Trieben. Die Idee des vollständig rationalen Selbst ist endgültig relativiert. Der Mensch ist frei, aber nicht souverän im simplen Sinn. Er ist komplex, ambivalent, fragmentiert. Im 20. Jahrhundert verschiebt sich daher der Horizont. Nicht nur Klassen werden thematisiert, nicht nur ökonomische Ungleichheit, nicht nur politische Herrschaft. Auch Geschlecht, Identität, Körper, Sprache. Die Frage, wer darf denken, wird ergänzt durch, wer darf definieren, was Denken ist? Wer bestimmt, was als normal gilt? Das Subjekt wird nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt. Es wird analysiert. Und damit stehen wir an der Schwelle zur Gegenwart. Eine Zeit, in der sich die Frage nach dem Menschen noch einmal radikalisiert. Wenn Maschinen lernen, wenn Gene editierbar werden, wenn Identität performativ gedacht wird, dann stellt sich nicht nur die Frage nach Freiheit, sondern nach dem Menschen selbst. Siebtens, Gegenwart. Unschärfe, Konstruktion und die Frage nach dem Menschen. Das 21. Jahrhundert beginnt nicht mit einer großen Theorie. Es beginnt mit Beschleunigung, digitale Vernetzung, globale Kommunikation, künstliche Intelligenz, genetische Eingriffe. Der Mensch hat die Natur nicht nur beschrieben, er beginnt sie umzuschreiben. Doch je größer die technische Präzision wird, desto unschärfer scheint das Selbstverständnis. Schon im frühen 20. Jahrhundert hatte sich etwas angekündigt. Werner Heisenberg formuliert die Unschärferelation. Ort und Impuls eines Teilchens lassen sich nicht gleichzeitig exakt bestimmen. Nicht, weil unsere Instrumente zu schlecht sind, sondern prinzipiell. Beobachtung verändert das Beobachtete. Das ist mehr als ein physikalisches Detail. Es erschüttert das klassische Bild einer vollständig objektiv beschreibbaren Welt. Die Wirklichkeit ist nicht einfach da, unabhängig vom Zugriff, sie zeigt sich im Verhältnis. Diese Einsicht strahlt weit über die Physik hinaus. Sie relativiert den Traum absoluter Kontrolle und sie verändert unser Verhältnis zur Gewissheit. In der Gegenwartsphilosophie wird diese Unschärfe anthropologisch vertieft. Judith Butler spricht von der Performativität von Geschlecht. Identität ist nicht statisch, sie entsteht im Vollzug. Nicht nur biologische Fakten, sondern kulturelle Praktiken formen, was wir als männlich oder weiblich verstehen. Das Subjekt ist kein fester Kern, es ist Prozess. Parallel dazu stellt die Hirnforschung alte Fragen neu. Wenn neuronale Prozesse messbar sind, wie frei ist dann der Wille? Sind Entscheidungen das Ergebnis bewusster Wahl oder neurobiologischer Determination? Hier kehrt die Spannung zwischen Naturwissenschaft und Philosophie zurück. Die Wissenschaft beschreibt Mechanismen, die Philosophie fragt nach Bedeutung. Was heißt Verantwortung, wenn Handlungen neuronal vorbereitet sind? Die Debatte ist offen und sie ist existenziell. Mit lernenden Algorithmen entsteht eine weitere Irritation. Menschen analysieren Sprache, erkennen Muster, treffen Entscheidungen. Nicht Menschen, Maschinen. Maschinen analysieren Sprache, erkennen Muster, treffen Entscheidungen. Doch verstehen Sie? Was ist Bewusstsein? Was ist Intentionalität? Was ist Erfahrung? Die Naturwissenschaft kann Systeme entwickeln, die Aufgaben erfüllen. Aber die Frage nach dem Erleben bleibt philosophisch. Hier schließt sich ein Kreis zur Antike. Was ist der Mensch? Ein rationales Tier? Ein neuronales System, ein informationsverarbeitendes Wesen oder mehr? Manche Strömungen sprechen vom Posthumanismus. Der Mensch sei nicht länger Zentrum. Er sei Teil eines Netzwerks aus Technik, Biologie, Umwelt. Nach Kopernikus, Darwin und Freud wäre dies die nächste Dezentrierung. Nicht Mittelpunkt des Kosmos, nicht Krone der Schöpfung, nicht Herr im eigenen Haus und nun vielleicht nicht einmal exklusiver Träger von Intelligenz. Unsere Gegenwart ist geprägt von Paradoxien. Nie war Wissen so verfügbar, nie war Information so präzise. Und doch erleben wir Polarisierung, Desinformation, Unsicherheit. Die Heisenbergsche Unschärfe wird zur Metapher unserer Epoche. Je genauer wir messen, desto deutlicher wird, dass Beobachtung nie neutral ist. Wir sind Teil dessen, was wir erkennen. Der Dialog bleibt offen. Philosophie steht heute nicht über den Wissenschaften, aber auch nicht unter ihnen. Sie begleitet. Sie fragt nach Voraussetzungen, nach normativen Implikationen, nach Grenzen. Wenn Genomeditierung möglich ist, soll sie genutzt werden? Wenn KI Entscheidungen trifft, wer trägt Verantwortung? Wenn Identität fluide ist, wie organisieren wir Gemeinschaft? Die Naturwissenschaft erklärt, wie etwas funktioniert. Die Philosophie fragt, was es bedeutet. Von der kosmischen Ordnung der Antike über die göttliche Schöpfung des Mittelalters zur autonomen Vernunft der Neuzeit bis zur reflexiven, unsicheren Moderne. Gewissheit wird komplexer, Freiheit wird anspruchsvoller, Verantwortung wird größer. Die Philosophie liefert keine endgültigen Antworten, aber sie hält die Fragen offen. Sie beginnt mit dem Staunen, mit dem Blick in den Himmel, mit der Frage nach Ordnung. Sie suchte und sucht Gewissheit in Ideen, in Gott, in Vernunft, in Geschichte, in Wissenschaft. Nicht jedes Mal, wenn sie glaubt, einen festen Grund gefunden zu haben, bewegt sich dieser Grund. Die Naturwissenschaften haben uns eine ungeheure Präzision geschenkt. Wir können Teilchen beschreiben, Gene entschlüsseln, selbstlernende Algorithmen entwickeln. Doch je tiefer wir in die Strukturen der Welt vordringen, desto deutlicher wird, Erkennen ist nie neutral, Messen verändernd, Deuten formt. Vielleicht ist die Unschärfe, von der Werner Heisenberg sprach, nicht nur physikalisches Prinzip, sondern ein existenzielles. Wir leben nicht außerhalb der Welt, um sie objektiv zu betrachten. Wir sind in ihr, teilnehmend, verflochten. Die großen Fragen kehren immer wieder. Wer sind wir? Was dürfen wir tun? Was schulden wir einander? Und wer ist dieses Wir überhaupt? Die Geschichte der Philosophie zeigt, der Kreis derer, die mitgemeint sind, hat sich erweitert. Langsam, oft unter Widerstand, nie geradlinig. Und vielleicht ist genau das Fortschritt, nicht die endgültige Wahrheit, sondern die Ausweitung des Dialogs, mehr Stimmen, mehr Perspektiven, mehr Bewusstsein für die eigene Begrenztheit. In einer Zeit, in der Technik uns suggeriert, alles sei beherrschbar, erinnert Philosophie daran, dass Bedeutung nicht messbar ist, dass Verantwortung nicht delegierbar ist, dass Freiheit nicht bequem ist. Sie gibt uns keinen festen Boden, aber sie lehrt uns sicher, auf beweglichem Grund zu stehen. Nachdenklich, wach und bereit, weiter zu fragen.
Die Geschichte der Philosophie ist nicht eine zufällige Sammlung von Meinungen, sondern die notwendige Entwicklung des Denkens aus sich selbst. Georg Wilhelm Friedrich Hegel.